Okay, wie du siehst, ich habe hier eine kurze Liste von Interviewfragen. Ganz kurz und knapp. Wir sind in 3 Minuten durch. Ja, es wird ja immer viel gesprochen darüber, dass du so eine lange Pause hingelegt hast. 4 Jahre, wobei so lange ist das eigentlich auch gar nicht. Und ja, was du denn so in der Zeit getrieben hast. Und wie man jetzt sehen kann, 28 Songs auf eine kurze Liste von Forderungen ist ja jetzt auch nicht wenig. Also ich hätte dann jetzt für mich die Erklärung, dass du einfach länger gesammelt hast, um dieses Gesamtwerk zusammenzubringen. Also war das so oder war es wirklich so eine ganz konkrete Schaffenspause für dich, wo du nichts gemacht hast?
Zwischendurch kam ja noch ein Greatest Hits Album raus vor 2 Jahren. Da gab es nicht nur das Greatest Hits Album, sondern auch ein Kompendium Album namens Wahre Begebenheiten mit 30 oder so unveröffentlichten Aufnahmen. Die mussten auch erstmal geordnet und remastert werden und so. Und aus ungefähr 1200 Songs ausgewählt werden, die irgendwo in Schubladen oder unter Betten hockten. Also ich spiele eh viel Musik. Ich mache, ob ein Album rauskommt oder nicht, mache ich so 80 bis 100 Konzerte im Jahr. Und ich habe mich früh versucht zu lösen von diesem Musikkreislauf, den ich wirklich schäbig finde, so als wäre so eine CD sowas wie Obst oder so. Du kannst es nicht mehr benutzen nach einer Woche oder so. Was? Es ist Musik. Es ist auf einer CD, es ist als MP3 erhältlich, das ist für immer. Ich finde heutzutage, mehr denn je, ist diese Gleichzeitigkeit von Musik, die das den Musikbetrieb sowohl bedroht, also sprich, neue Musik ist ein bisschen wertlos angesichts all der verfügbaren Musik, die sich türmt. Und auf der anderen Seite ist das Spielfeld auch eingeebneter denn je. Also eine Aufnahme, die vor 20 Jahren gemacht wurde, ist gleichwertig zu einer Aufnahme, die jetzt rauskommt, finde ich sie. Es ist irgendwie fairer. Also als ich angefangen habe, Musik zu machen, waren die Neuerscheinungen das Einzige und alles andere zählte nicht. Und heutzutage finde ich, kann man diese Trennlinie nicht mehr so ziehen. Musik ist immer jetzt, will ich damit sagen. Also deshalb habe ich das nicht als 4-jährige Pause empfunden. Und ja, ich habe dieses Album vorbereitet. Und es ist ein ziemlicher Wurf, was soll ich sagen?
Ein großer Wurf.
Also ist nicht, ich finde, es ist nicht nur die Umf. Es sind 28 Lieder. Einige Leute, oh, das sind viele Lieder. Ja, es sind mehr Lieder, als ihr gewohnt seid mit euren doofen Singer-Songwriter-CDs, wo 10 Stücke drauf sind, die alle gleich klingen. Himmel, Herrgott, hier hast du 28 Lieder, die 28 Welten sind, die sich aber dann zu einer Welt zusammenfügen sollen. Naja, und heutzutage ist es schwerer denn je, also Musik aufzunehmen ist leicht, um Musik rauszubringen ist echt schwer heutzutage. Früher bräuchte man nur eine gute Besprechung in der Specs und alles lief von selbst. Und heute muss man, Gott, so viel mehr tun.
Aber du bemühst dich da gar nicht mehr erst, oder? Also du warst ja eh nie über so einen bestimmten Level des Berühmtseins, wie jetzt, sagen wir mal, Tokotronic. Und ja, also bei dir ist vielleicht der Druck dann auch gar nicht so groß, hinten dran die nächste Superbesprechung zu bekommen, subjektiv.
Ich will einen Dialog führen mit den Alben. Das ist mir schon wichtig. Also, das sind Gesprächseröffnungen, Alben, die man rausbringt.
Mit wem? Mit dem Publikum? Mit deinen Leuten? Mit
Mit
der Politikerin?
wer immer Musik interessiert ist und wer immer Antennen hat für diese Musiksprache, die Dinge kommunizieren kann, die, naja, ein Spiegelartikel nicht kommunizieren kann. Also Musik wird entweder rein musikalisch rezipiert, also das sind so und solche Beats, das klingt wie so und so, das sind da und daher gesampelt, oder es wird rein literarisch rezipiert. Die wenigsten Leute haben Antennen für das spezifisch Liedhafte, für das Besondere daran, Worte zu färben durch Harmonien und Rhythmen. Naja, darauf bestehe ich aber, was soll ich sagen? Verstehe ich aber deine Frage so, Eva, dass du mir meine relative Erfolglosigkeit vorwirfst?
Auf einem, ja, auf einer kommerziellen Ebene und verglichen eben mit diesen anderen Bad Salzuflern. Also es wird immer so ein bisschen diese Dichotomie aufgemacht zwischen dir und Bernadette und dann Blumfeld und die Sterne, die zumindest mehr in aller Munde sind, was nicht heißt, dass ihr schlechtere Sachen macht, ganz im Gegenteil. Aber ich, also ja, ich habe in meiner Wahrnehmung oder auch wie ich Musik konsumiert habe früher, bin ich als erstes mit den Sternen in Berührung gekommen und dann kam irgendwann Tokotronic. Von Bernd Begemann habe ich ewig nichts gehört. Und du bist ja im Prinzip der, ja, so der große Bruder von all denen. Also als hättest du dich selber auch gar nicht so in den Vordergrund gestellt. Ich meine, das ist ja immer dieses ganze Geschäft drumherum, das da funktionieren muss auch. Also wie gehst du auf Tour, wie wirst du, kommst du in den Medien vor? Also das ist ja nicht nur Qualität. Und also ich erlebe dich jetzt auch nicht als, oder du besingst es ja auch nicht als wohlhabender Musikdandy, der damit reich geworden ist.
Ja, aber ich konnte ziemlich gut damit leben, mit dem, was ich tue. Aber letztendlich ist die Messlatte ist eben nicht, oh, kriege ich so viel Beachtung wie Tokotronic, sondern kann ich Goethe sein? Nein, wahrscheinlich nicht. Also die wenigsten von uns werden so, weiß ich nicht, so Wellen machen wie Elvis Presley oder so. Wir haben diesen etwas kleineren Sprachraum einfach, der uns scheinbar isoliert. Aber ich fand es immer nötig, auf Deutsch zu singen, um einfach um Dinge klarer auszudrücken und um das Entsetzen in den Augen der Zuhörer zu sehen. Das ist ein süßes Gefühl, auf das ich nicht verzichten möchte. Die meisten Menschen müssen sich fragen, gegen für was sie ihre Jugend eingetauscht haben. Und bei den meisten Menschen fällt diese Bilanz ziemlich bitter aus. Nicht bei mir. Ich hatte eine gute Zeit und ich habe gute Sachen in die Welt gesetzt und ich stehe im Ring. Also was soll ich sagen? Das Rennen ist noch lang. Ich kenne Leute, die in den Charts waren und die mir jetzt Pizza ausliefern.
Okay, der lange Atem
Ich
zählt.
finde das schwer zu beurteilen. Ich bin tierisch ehrgeizig, was die Sachen selbst betreffen. Was zählbaren Erfolg betrifft, habe ich scheinbar null Ehrgeiz. Ich will nur die bestmögliche, ich will das bestmögliche Lied schreiben und ich will es am bestmöglichen aufnehmen. Und ja, ich würde es auch gerne platzieren, aber vielleicht kann man bei mir sowas statt diagnostizieren wie so ein vielleicht eine Art Realitätsverweigerung. Ich lebe in so einer Pop-Parallelwelt. Also ich kann ehrlich nicht verstehen, wieso Menschen Freiwild hören oder Unheilig hören und nicht erkennen, dass es Heino ist im Grunde. Oder so. Leute wollen im Grunde Schlager hören, aber sie wollen das Gefühl haben, dass es was anderes ist. Ich meine, sie wollen das Gefühl haben, dass Silbermond eine Rockband ist oder so. Ja, gut. Vielleicht kann ich mit diesen Menschen nicht sprechen. Vielleicht muss jemand anders sie befreien. Schade. Ab und zu ist man aber doch überrascht, wie viele Leute meine Musik irgendwie kennen, ohne mich zu kennen.
Okay. Obwohl du gar nicht so den großen Hit hattest, ne, der die jedem im Ohr ist, aus irgendeinem Werbeclip oder so. Das ist ja auch häufig so, dass man eine Melodie kennt, aber nicht die Interpreten. Aber ich wollte nochmal sagen, also es klingt alles so ein bisschen nach, ja, fast nach Understatement. Also ich bin nicht kommerziell erfolgreich, aber trotzdem der Beste oder der Coolste. Also, ne, es ist ja nicht Understatement, beides so. Also du weißt schon, dass du richtig gut bist und das reicht dir. Und der Ehrgeiz geht eben dann nicht weiter. Dass auch wirklich jeder Letzte hinterm Küchenschrank hervorkommt und es dir attestiert.
Ja, vielleicht zahlenmodisch, es ist richtig, Ruhm anzustreben, aber Ruhm kann man nur erlangen durch eine zutiefst ehrenwerte Tat. Ich glaube nicht, dass man echten Ruhm erlangen kann, dadurch, dass man ein triumphalistisches Elend wie ein Hoch auf uns in die Charts bringt. Ich bin eiseskalt berührt durch so einen Song. Ich
du weiß stehst nicht. Immer von Bierwerbung auch, ne, in dem Zusammenhang.
Ja, ich finde, die meiste sogenannte Rockmusik klingt wirklich wie Bierwerbung. Also Revolverheads sind wahnsinnig sympathische Leute, aber diese Songs für euch, das sollte Bierwerbung sein und eigentlich sollten Revolver und BWL studieren. Die haben das Berufsbild des Musikers hat sich auch verändert. Also die Leute, die du gerade das Psychogramm des Musikers in Anführungsstrichen hat sich verändert. Die Leute, die du aufgezählt hast, mit uns allen stimmte was nicht. Irgendwie wir konnten buchstäblich nirgendwo anders unterkommen als in unseren Pop-Traumgespinst.
Also jetzt diese alte Bad Salzuflen-Gang.
Ja, die meisten Leute, die irgendwas mit Musik zu tun haben, das haben auch so unglaublich wenig Leute Musik gemacht. In Hamburg in den 80ern oder selbst frühen 90ern, wenn man nicht mal mit einem Gitarrenkoffer auf der Straße sah, hat man die Straßenseite gewechselt und ihn angesprochen. Oh, du spielst Gitarre, was machst du denn? Heute wechselt man die Straßenseiten, um von den Gitarrentypen wegzukommen und so. Oh, du bist auch ein Singer-Songwriter. Oh, du möchtest so wie Elliot Smith sein, aber das kannst du nicht, weil du nicht verstehst, dass Elliot Smith die Popform respektiert. Und du denkst, man muss einfach nur depressiv und nervig sein. Oh, verrücktes Missverständnis, oder? Oder diese ganzen jungen Neo-Soul-Sängerinnen, die alle irgendwie aufgeschnappt haben, dass Etta James cool ist. Ja, Etta James ist mein großes Vorbild, weil Beyoncé, die in diesem Cadillac Records-Film gespielt hat und so. Himmel, das ist so. Warum macht er nicht was Anständiges oder so? Warum überlässt er Musik nicht den Seltsamen?
Okay, das ist ein gutes Zitat. Normalerweise hat man, wenn man für ein Album Songs auswählt, noch so einen bestimmten Anteil an Ausschuss. Die 28 Songs, war das jetzt die Shortlist oder hast du wirklich alles reingepackt? Und wenn es noch mehr gab, wie viel war es ursprünglich?
Wenn man das Album durchhört, sieht man hoffentlich die innere Ordnung. Ich habe einige Lieder auch gezielt auf eine Abrundung hingeschrieben. Es soll ein komplettes Bild ergeben. Es soll so wie meine Schriftstellerhelden, Balzac oder so, die ein komplettes Bild erschafft haben. Ich mache das aber in Liedform, weil ich Lieder besser finde als tausendseitige Romane. Warum? In Liedern kann man sofort mit dem Wichtigsten anfangen. Man kann sofort zur Substanz, in der ersten Zeile. Also wenn ich ein Lied habe wie Sie hat Regeln, erzähle ich mir in der ersten Zeile eine ganze Geschichte, wo ein Filmemacher eine halbe Stunde für brauchen würde, wo ein Buchautor 40, 50 Seiten für brauchen würde, erzähle ich in einem Satz. Nämlich, sie hat Regeln, die verhindern sollen, dass sowas nochmal passiert. In diesem einen Satz hast du die Frau, du hast den Erzähler, der diese Frau irgendwie wahrnimmt, der von ihr raunend berichtet. Du hast eine dramatische Situation. Das ist eine perspektivische Verkürzung. Das ist die Domäne des Liedes. Ich liebe Lieder wirklich mehr als Bücher. Und Filme sind größer als Lieder, aber Lieder sind höher, weil Lieder diese Verbindung haben zum Innersten eines Menschen und weil sie diese Gabe haben, auf kürzestem Raum alles zu sagen. Das finde ich modern, obwohl das Lied wahrscheinlich die älteste Form ist, nach Trommeln oder so wahrscheinlich. Haben Menschen gesungen von der großen Mammutjagd oder was weiß ich. Ein Lied ist das älteste und gleichzeitig das modernste, weil es direkt zur Sache kommt, auf Deutsch gesagt. Das ist die Forderung der Moderne. Und alle Leute, die rumschwallen, wie Xavier Naidoo, die diese Wendung, ich meine, wer redet denn sowas wie, dieser Weg wird kein leichter sein, Oberförster reden so, Vorsitzende vom Freiwilligen Feuerwehrverband auf der Jahreshauptversammlung benutzen solche verschwurbelten Redewendungen, aber kein moderner Mensch.
Oder Kanzlerin eventuell.
Nein, Angela Merkel muss sich hüten, aber sie, wenn es an der Zeit ist, benutzt sie durchaus direkte Sprache. Ich würde sie als sprachlich höher einschätzen als Xavier Naidoo. Okay. Sorry.
Sorry für wen jetzt?
Naja. Für alle Betroffenen. Ich will auch keinen Streit anfangen.
Ja.
Ich kann nur sagen, dass ich es wirklich furchtbar fände, was Leute sich geben für einen mystifizierenden Unsinn. Also ich hatte eine Diskussion gestern mit einem Freund und wir glauben inzwischen, dass die wahre Trennlinie, wenn es denn eine gibt, innerhalb der Gesellschaft, ist nicht bei Flüchtlingsgegnern und Flüchtlingsbefürwortern oder bei Linken und Rechten oder so. Die wahre Trennlinie ist zwischen Apokalyptikern und Antiapokalyptikern. Und ich bin definitiv immer antimystisch gewesen und immer antiapokalyptisch gewesen. Und ich kann das nur jedem empfehlen, weil die düsteren Prophezeiungen der Bibel und ähnlichen Werken wurden meistens von drogennehmenden Spinnern in Erdlöchern geschrieben. Darauf sollte man nichts aufbauen.
Kommen wir noch mal ein bisschen zum Album. Würdest du dich als Chronisten oder sowas wie einen Chronisten der menschlichen Tragödie bezeichnen? Ich meine, jetzt sagst du gerade, du bist nicht Apokalyptiker. Das heißt, du siehst es vielleicht dann doch eher am Ende noch etwas rosiger oder hast noch die Hoffnung. Das passt dann nicht so gut zur menschlichen Tragödie, ne?
Naja, überhaupt nicht Tragödie. Ich habe
Oder das menschliche Dasein
sehr, sehr
vielleicht.
viele humoristische Lieder und ich finde es auch wichtig, oft rauszustellen, wie nah das beieinander liegt und das Lächerliche und das Erhabene, das ist meistens ein Fingerschnalzen voneinander entfernt. Wir sehen das als Erwachsene. Wir sehen diesen kurzen Schritt. Aber naja, Pete Seeger hat das, glaube ich, gesagt. Lass dich von niemandem erzählen, dass es keine Hoffnung gibt. Ich meine, was für ein Schwachsinn. Ich meine, weiß ich nicht, all die Leute, die rumlaufen und ihren Körper entgiften wollen oder so, das ist nach meinem Gefühl die erste Stufe von totalem Spinnertum. Die Leute, die ihren Körper entgiften wollen, die darauf achten, dass ihr Essen, ein Zitat, authentisch ist, sind die ersten, die wahrscheinlich die Scheiterhaufen anzünden. Aber das ist nur ein persönlicher Eindruck. Vielleicht, ich hoffe, ich irre mich.
Wie viel in den Songs bist du in der Rolle des Beobachters und wie viel bist du selbst da drin? Oder kannst du das nicht mehr unterscheiden? Und dann die Frage, wenn du da selbst drin bist, wie ist deine Befindlichkeit dabei? Oder wie viel geht es um deine eigene Befindlichkeit da drin, wenn du die Dinge beschreibst?
Oh, wer mag zu scheiden, nun den Tänzer vom Tanz? Ist auch irgend so ein Zitat. Ist egal, Hauptsache es ist ein super Song und wenn man ihn hört, reißt er dich mit oder bringt ein Lächeln auf dein Gesicht oder bringt dich zum Weinen, was weiß ich. Das ist wirklich die Hauptsache. Und ich schreibe Dinge, die ich glauben kann, wenn ich sie singe. Und das ist der Punkt.
Ja, finde ich einen interessanten Punkt, weil bei deiner Musik eben immer auch so eine diese latente Ironie oder irgendeine Komik schwingt damit, auch wenn du es jetzt vielleicht abstreiten wirst, dass du es und sagst, du meinst es todernst. Aber damit meine ich nicht deine Texte, sondern die Musik drumherum, die immer eine gewisse, ja, sowas vorwärts Fröhliches besitzt und
Ja.
gar nicht mal so viele Mollakkorde wie gewisse andere Kollegen von dir das machen.
Ja, wozu auch? Das ist übrigens ein interessanter Metatrend. Musikologen haben ja herausgefunden, dass die populäre Musik immer molliger, immer trauriger geworden ist in den letzten Jahrzehnten. Und also vor 30, 40 Jahren waren die meisten Hitsongs Dur und jetzt sind die meisten Moll. Jetzt ist das Pendel umgeschwenkt. Ich weiß auch nicht, Leute finden das vielleicht realistischer oder irgendwie bedeutungsvoller. Aber naja, zerschlissene Kleider machen keinen leidenden Künstler.
Und Anzug und Krawatte auch keinen Konservativen.
Richtig, das ist wirklich albern, das anzunehmen. Aber Anzug und Krawatte liegt daran, dass ich so eine Art Möchtegern-Mod bin. Meine Band, die Antwort, wir haben in den 80ern auf Mord All Nightern gespielt, aber wir waren immer ein bisschen zu schäbig. Ich habe bestimmte Dresscodes einfach nicht verstanden. Aber das Einstecktuch darf aber nur so weit rausgucken und so. Ich kann da nicht hinterher, all diese Regeln. Aber ich finde es vernünftig, eine gewisse Form bei Auftritten einzuhalten, aus Respekt vor den Anwesenden. Ich möchte wenigstens sauber sein und halbwegs ansprechbar aussehen. Vielleicht ist das auch so eine Art Produkthaftung. Ich sitze auch hinterher und jeder, der will, kann mit mir sprechen. Das ist nur fair, finde ich. Meine Ex-Freundin fand das immer ekelhaft. Sie meinte, ah, du machst dich da so gemein mit den Leuten und dann sprichst du mit denen stundenlang. So eine richtig coole Band wie die Strokes, die spielen 40 Minuten und dann geben sie keine Zugabe und dann verschwinden sie im Nightliner. Das ist einfach cooler. Okay, vielleicht in deiner Welt. Ja, wie gesagt, das ist meine Ex-Freundin.
Okay, und sie ist jetzt mit den Strokes im Nightliner unterwegs, oder?
Ich glaube, ja, ich glaube, das hat sie mal gemacht. Wirklich smarte Frau.
Okay.